Herzlich willkommen im Podcast Stadträderei. Heute zur 39. Folge und zur zweiten Folge einer Trilogie zum Thema Gemeinsam wirken, urbane Praktiken des Wandels, diesmal vor Ort aus Berlin. Es begrüßen Sie wie immer ganz herzlich meine Kollegin Christine Krüger und mein Name ist Fee Thyssen. Auf geht's!
Also liebe Fee, jetzt sind wir in Berlin wieder unterwegs auf Reportage, diesmal zum 9. Hochschultag im Rahmen der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Das klingt jetzt alles so formell, aber ganz so formell ist es eigentlich nicht. Warum sind wir eigentlich hier? Was sind so deine Erwartungen auch?
Ja, der Hochschultag hier heute in Berlin ist ja zum Thema Gemeinsam wirken, urbane Praktiken des Wandels. Wir haben dazu schon eine vorbereitende Folge aufgenommen. Heute jetzt hier vor Ort hatten sich etwa 250 Teilnehmende angemeldet zu einer Art Tagung, wo es darum geht, wie sich Hochschulen untereinander besser vernetzen können, wie Studierende aus Planungsstudiengängen noch besser auf den Berufsalltag vorbereitet werden können und man auch die Zusammenarbeit zwischen Hochschule, Verwaltung und aber auch Planungsbüros ausbauen kann. Und wir sind hier, um diesen Tag zu begleiten. Wir haben jetzt hier heute gut zugehört, reingeschnuppert in verschiedenste Workshops und sie haben auch ganz viele nette Studierende kennengelernt, mit denen wir heute Abend und auch jetzt schon laufend über den Tag Kurzinterviews führen.
Fee, du hast ja mal vorher ganz lange an der Uni auch gearbeitet und das ist jetzt der 9. Hochschultag. Hast du vorher schon mal an so einem Hochschultag teilgenommen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich war mehrfach zwar in Vorbereitungsgremien, weil so ein Hochschultag braucht Zeit und da sind ganz, ganz viele Hochschulen dran beteiligt, das vorzubereiten in Zusammenarbeit mit den Instituten der DASL, der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Aber hier vor Ort bin ich tatsächlich zum ersten Mal. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch den Eindruck, es gibt eine gewisse Hemmschwelle bei Studierenden, wenn sie nicht aus irgendwelchen Gründen aktiv eingebunden sind, einfach mal nur so hierher zu fahren.
Naja, nun ist Berlin auch eine Strecke, wenn man sich überlegt, es gibt über 30 Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen mit diesem Ausbildungsgang. Und jetzt greift man ja auch ein bisschen weiter, es ist nicht nur Architektur und Stadtplanung, das heißt dann auch Nachhaltigkeitsmanagement und. Ist halt eine Strecke auch zu fahren. Also wenn ich so aus Freiburg denke, man muss da was zurücklegen. Das müssen die Studierenden aus der eigenen Tasche auch zahlen. Ist jetzt auch nicht ganz so ohne. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ja hierher gefahren, habe gehört, Hochschultag. Oh Gott, hoffentlich ist jetzt nicht nur die Wissenschaft vertreten, sondern auch ein paar Praktiker und Praktikerinnen, weil wir ja letztes Jahr diskutiert haben, es soll ja sich alles so schön vernetzen und vermischen. Ja? Also Politik soll kommen, Verwaltung soll kommen. Und bin ich jetzt nun ganz gespannt, ob das wirklich klappt, so dieses Wechselspiel, die Studierenden früher in die Praxis zu bringen, aber umgedreht, dass die Praxis auch von den Studierenden lernt.
Genau.
Und bin gespannt, wie das hier rüberkommt.
Aber wenn wir die Teilnehmerliste anschauen und auch die teilnehmenden Zahlen vergleichen, so auch wie die Gespräche mit dem Vorbereitungsteam jetzt so ergeben haben, da sehen wir, dass sich im Gegensatz wohl aus den Berichten zufolge sehr viele Studierende angemeldet haben, von den 250 Teilnehmenden etwa 90 und natürlich dann auch noch viel Verwaltung und die ganzen Mitwirkenden und Aktiven aus den Hochschulen, vor allem aber aus der Professorenschaft. Wie viel Mittelbau jetzt wirklich hier ist, kann ich gerade nicht einschätzen. Ja, aber da sind wir gespannt, wie das Vernetzen hier klappt.
Ja, und ich bin gespannt, welche Beispiele wir hören werden, die tatsächlich in das gemeinsame Wirken, sprich endlich in die Umsetzung kam. Also sind wir gespannt und wir reden mit ein paar Studierenden.
Viel Spaß beim Zuhören.
Wir sprechen nun als erstes mit Tion Kudleck, der bei der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung arbeitet und für die Organisation des Hochschultages mitverantwortlich war.
Ich bin Tion Kudleck, ich arbeite bei der DASL als wissenschaftlicher Referent und bin da vor allem für den Hochschultag verantwortlich. Und diesmal war unser Ansatz, wir wollen zwei reguläre Hochschultage haben, an denen wir insgesamt auch einfach die Studierenden deutlich mehr am Programm beteiligen. Das, würde ich sagen, ist teilweise gut gelaufen, teilweise schon auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, leider. Bei den 8 Workshops, die wir hatten, war jetzt kein Workshop, der rein Studierenden organisiert war, was es früher schon durchaus beim Hochschultag auch gab, was ein bisschen schade ist, aber das hat ganz, ganz viele Gründe. Es waren schon sehr viele Studierende da. Wir haben, was die Anmeldezahlen angeht, so eine ungefähre Aufteilung, ca. 100 WissenschaftlerInnen, ca. 100 Studierende und so 50 Leute aus der Planungspraxis, jetzt mal groß gesagt, die dann auch Politik und Länderebene, Kommunalebene, alles dazu. Mhm. Das ist so grob die Aufteilung und das ist schon ein guter Erfolg. Das sieht man, finde ich, auch wenn man jetzt hier rumläuft, dass auch deutlich mehr Studierende einfach so in der subjektiven Wahrnehmung da sind.
Mhm. Ich glaube, es ist ja schon recht ungewöhnlich, dass ein junger Mensch wie du bei der DASL arbeitet. Ja. Vielleicht kannst du da noch einmal ganz kurz sagen, wie bist du dazu gekommen?
Das ist eine sehr lange Geschichte, ich versuche es kurz zu halten. ich bin jetzt seit 3 Jahren mit meinem Master dort in Regionalplanung fertig und bin Master nach Berlin gekommen und habe recht früh einfach als Studi-Nebenjob bei der DASL angefangen. Da habe ich da unterstützend mitgearbeitet und irgendwann kam dann auch tatsächlich mit Covid ist dann die Rolle für die Organisation des Hochschultags, die technisch-administrative Position und die inhaltlich betreuende Position sind dann frei geworden. Und da wurde ich gefragt, weil das dann auch Covid war und man musste sich irgendwas anderes überlegen, hey, du bist doch jung, kannst du das nicht vielleicht irgendwie umsetzen, dass wir das irgendwie als einen digitalen Hochschultag hinbekommen? Und das habe ich dann gemacht. Das war total cool, weil übrigens auch hier haben wir hier wie so eine Art Fernsehshow am Ende gemacht. Kann man jetzt auch immer noch auf YouTube finden, das Ganze. Und dann war ich eine Weile weg in einem privaten Planungsbüro und habe dann eben nach dem Abschluss auch das Angebot bekommen, diesen Hochschultag weiterzuführen und generell auch im Grunde diese Position als wissenschaftlicher Referent bei der DASL wurde im Grunde für mich geschaffen. Gab es vorher nicht irgendwie, weil die DASL mich einfach gerne haben wollte. Manchmal, das ist natürlich schön, wenn man sich kennt und schon weiß, ja, der hat das schon mal gemacht und da weiß man dann irgendwie, woran man ist und bei mir war es andersrum dann genauso. Ich wusste auch, worauf ich mich einlasse. Und bin damit sehr happy.
Im nächsten Interview hören wir von Shannan Celik, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin an der RWTH Aachen, welche Einblicke sie gewonnen hat, als sie für ein halbes Jahr von der Forschung und Lehre in die Verwaltung gewechselt ist. Sie erzählt uns, welche Rückschlüsse sie daraus für die Lehre für zukünftige Planerinnen und Planer ziehen wird.
Ja, hallo Shannan, schön, dass du Zeit und Lust auf ein kurzes Interview mit uns hast. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr mich angefragt habt. Mein Name ist Shannan Celik. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Instituts- und Lehrstuhlleitung am Lehrstuhl für Städtebau an der RWTH in Aachen. Ich habe damals an der RWTH Geografie studiert und hatte einen Stadtplanungsschwerpunkt und hatte noch so ein paar Kurse in der politischen Wissenschaft und habe mich danach für einen Masterstudiengang in Dortmund in der Raumplanung entschieden und habe dann da den Schwerpunkt Städtebau studiert und noch Kurse in der Immobilienwirtschaft belegt. Zwischendurch hatte ich auch ein paar Auslandssemester, also 2 an der Zahl. Ich war in Prag und in Seoul. Und als ich dann quasi zurückgekommen bin und meine Masterarbeit fertig geschrieben habe bei Professor Christa Reicher, war sie im Berufungsverfahren, ist dann an die RWTH gegangen und hat mich mitgenommen. Und seitdem bin ich wieder zurück in Aachen und da tätig in der Lehre, Forschung und Management quasi des Lehrstuhls auch. Und wenn dann noch Zeit bleibt, promoviere ich.
Das ist jetzt so deine berufliche Laufbahn. Was machst du denn, was bist du sonst für ein Typ? Eher so Stadttyp oder Landtyp?
Ich bin Stadttyp. Ich komme aus Wuppertal. Also ich bin in der Großstadt aufgewachsen, kann man ja bei der Zahl noch sagen. Und habe dann ja in Aachen gewohnt. Die größte Stadt, in der ich gelebt habe, war Seoul mit 8 Millionen, glaube ich. Aber ich bin definitiv ein Stadttyp, ja.
Und dein bevorzugtes Mobilitätsmittel ist in der Stadt?
Zu Fuß laufen. Ich habe immer in der Stadt sehr nah an Hauptbahnhöfen gelebt oder an ÖPNV-Anbindungen. Und ich laufe am liebsten irgendwie durch die Stadt. So die Stadt der 14 Wege, 15 Minuten Stadt, das ist eigentlich voll meins.
Mhm. Wenn du so aus der Planung kommst, bist du eher die, die gerne schreibt oder gerne zeichnet oder die gerne macht?
Ich mache irgendwie gerne alles, weil wenn ich auf das eine keine Lust mehr habe und eine Blockade habe, mache ich mit dem anderen weiter. Mhm. Und das ist dann eigentlich ganz schön, dass wir so viele unterschiedliche Methoden haben. Und aber auch die Freiheit im Lehrstuhl, dass wenn man zum Beispiel sagt, ich komme mit der Forschung nicht weiter, dann beschäftige ich mich mit den Studierenden und andersherum dann auch. Und dann verändert sich die Intensität. Aber da hat man schon sehr viele Freiheiten und es macht schon sehr viel Spaß.
Ganz abgesehen davon, dass wir uns jetzt heute hier beim Hochschultag treffen, hatte ich einen LinkedIn-Beitrag von dir gelesen und du hattest eine total tolle Chance, die man wahrscheinlich nicht so häufig hat, aber du konntest ein halbes Jahr bei der Stadt Aachen arbeiten und bist aber ja eigentlich an der Hochschule und bist jetzt auch wieder zurück in der Hochschule. Kannst du mal kurz erzählen, was du in diesem halben Jahr da in Aachen an der Stadtverwaltung gemacht hast?
Ja, das war ganz lustig. Ich habe irgendwann einen Anruf bekommen und da hieß es, dass die persönliche Referentin von unserer Beigeordneten im Mutterschutz geht. Und ich habe die Frage bekommen mit Janan, möchtest du nicht ein halbes Jahr mit Frau Burgdorf zusammenarbeiten? Und dann haben wir uns einmal getroffen, haben uns ausgetauscht, was sie erwartet, was ich erwarte, ob wir uns das vorstellen können. Und naja, wie oft hat man die Möglichkeit, eine Stadtverwaltung aus einem Dezernat heraus kennenzulernen? Und ich war jetzt schon 6 Jahre am Lehrstuhl und irgendwann tut so ein Blickwinkel, ein Perspektivwechsel immer ganz gut. Und dann habe ich diese Möglichkeit ergriffen und war dann ja für ein halbes Jahr die persönliche Referentin.
Hat es Spaß gemacht?
Ja, es ist ein anderes Arbeiten, aber es hat Spaß gemacht in vielerlei Hinsicht. Zum einen sind es natürlich die Themen, die wir auch auf einer anderen Flughöhe in der Hochschule ansprechen und diskutieren und die dann halt mal so in der Realität, in der Umsetzung mitzubekommen. Dann sind es auch in der Dezernatsebene, hat man viel mit Führungskräften zu tun und bekommt auch direkt die dezernatsübergreifende Zusammenarbeit mit. Also was für Typen es da gibt und dass Verwaltung nicht gleich Verwaltung ist und dass man in unterschiedlichen Positionen und Fachbereichen tätig sein kann und komplett unterschiedliche Typen hat. Das nochmal kennenzulernen war super. Und was ich ein bisschen unterschätzt hatte, war die Politik. Das nochmal so hautnah mitzuerleben, wie funktioniert die Gremienarbeit, wie schreibt man Vorlagen, wie laufen die Aktenzettel und um dieses Verständnis dafür aufzubauen, warum die Prozesse manchmal so träge sind, wie sie sind. Das halt nachvollziehen, das war super interessant und hat auch Spaß gemacht, ja.
Jetzt geht es ja hier auch um diesen Zusammenschluss von oder wie können Lehre und Verwaltung besser zusammenarbeiten oder wie kann man diese Verwaltungstätigkeiten oder das Know-how, was man dann haben muss, besser in die Lehre integrieren. Was nimmst du aus diesem halben Jahr mit, was deine eigene Lehre beeinflusst?
Also ich glaube, dass wir in den Hochschulen schon einiges richtig machen, weil wir haben heute auch in unserem Workshop beim Hochschultag so ein bisschen darüber diskutiert, was ist denn die Rolle einer Hochschule und inwiefern müssen wir die einzelnen Studierenden jetzt für die Berufspraxis ausbilden. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen ab davon mit, was ist Hochschule, also an welchem Standort studiere ich, weil ich würde schon sagen, zum Beispiel jetzt mit meiner eigenen Biografie, Aachen ist eher der Entwurfsstandort, in Dortmund in der Raumplanung wusste jeder, was das städtebauliche Referendariat ist. Da wird man halt schon anders sensibilisiert aufgrund der Mitarbeiter oder den Multiplikatoren, die vor Ort sind. Und wenn ich meine eigene Lehre reflektiere, ist es ja so, dass wir mit Studierenden zusammenarbeiten und sie im Idealfall dazu bringen, eine Haltung zu entwickeln, dass sie ihre Persönlichkeit entwickeln, dass sie Kompetenzen lernen und dass sie einen Methodenkoffer lernen und wissen, wie man lernt und wie man sich neue Prozesse aneignet und sich selbst auch kennenlernen. Ich glaube, aus der Hochschulperspektive ist es da relevant, einfach das Verständnis auch für den öffentlichen Dienst und für die Verwaltungen beizubringen oder den Zugang zu ermöglichen. Ich glaube, das ist das, was wir als Hochschulen stärker in Kombination mit Kooperation mit der Verwaltung machen können. Weil bei uns ist es zum Beispiel an der RWTH komplett normal, dass wenn Bachelorarbeiten, Masterthesis im Reif aufgehangen werden, dass die Büros da durchlaufen, Visitenkarte stecken. Ich habe noch nie eine Stadtverwaltung gesehen, die gekommen ist, sich die Abschlussarbeiten angeguckt hat und mal eine Visitenkarte platziert hat. Oder dass man stärker damit zusammenarbeitet, dass man sagt, wir holen die Leute auch als studentische Hilfskräfte mal rein. Ich finde, das Potenzial wird bei der Stadt nicht so sehr ausgeschöpft. Natürlich können Daueraufgaben nicht mit Studierenden bewältigt werden. Aber so Dinge, wie ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, das muss jetzt nicht auf der Dezernatsebene sein, aber dass man mal hospitiert, mal länger da Zeit drin verbringt, auch unabhängig von irgendwelchen Praktika, weil jemand, der ein Praktikum machen will, der bindet sich ja auch irgendwie 6 Monate, dass man solche Formate irgendwie stärker hervorhebt, das wäre schon interessant. Und was ich auch gemerkt habe, ist es der Zugang zu dem Wissen. Das haben wir heute auch so ein bisschen diskutiert, mit, dass man Karrierewege eigentlich stärker kommunizieren müsste, um diese Profile darzustellen. Also mit der Architektur kann man sich, glaube ich, eher was vorstellen, wo man hinterher arbeitet. Aber wenn man so ein bisschen in der Stadtplanung, Stadtentwicklung unterwegs ist, die Bandbreite ist ja riesig. Ich kann ja angefangen von der Kommune bis zum Ministerium, in einem Forschungsinstitut bis hin zur Regionale oder in einem IBA-Prozess überall arbeiten.
Oder Selbstständigkeit, ne?
Genau, also natürlich standardmäßig die Selbstständigkeit, wobei bei der Selbstständigkeit, ob ich jetzt ein Beteiligungsformat bearbeite oder dann hinterher städtebauliche Wettbewerbsplanung mache, ist ja auch nochmal eine komplett andere Bandbreite. Was ich halt gemerkt habe, ist, wenn es in den Hochschulen nicht diese Akteure gibt, die selbst mal so etwas durchlaufen haben, ist es schwierig, Vorbilder für die Studierenden zu haben, die einfach von ihren Erfahrungen erzählen. Das war auch eine meiner Motivationen zu sagen, ich gehe mal in eine Stadtverwaltung, weil ich hole mir meine Vorbilder auch von Leuten, also die einen bestimmten Werdegang entlang gegangen sind. Ich finde es schwierig, über etwas zu reden, vor allem es dann auch noch zu bewerten oder zu empfehlen, wenn ich es selbst nie mitgemacht habe.
Aber ist es denn zum Beispiel denkbar, dass die Hochschule dann solche Vorbilder einfach mal einlädt und wenn es nur Vorträge sind oder so 2-3 Lehreinheiten da absolviert, weil du hast auch gerade gesagt, Mensch, Politik kriegen wir überhaupt nicht mit im Studium. Das gab es vor 30 Jahren bei uns auch nicht. Ja, und es ist aber so essentiell für die eigentliche Arbeit, weil das so zäh ist und ich denke, weil es auch zukünftig was wird, wo man sagt, naja, wir wollen ein bisschen entschlacken, es soll alles schneller gehen, dann ist das vielleicht so ein Dreh- und Angelpunkt, wo man vielleicht ran muss. Also ist es vorstellbar, dass man die Leute reinholt oder muss man so viel Überzeugungsarbeit bringen, dass die das eigentlich machen?
Die Sache ist, es wird ja schon an vielen Stellen gemacht. Und das sind aber die persönlichen Biografien. Also ich habe einen Kollegen, der ist akademischer Oberrat, hat aber das städtebauliche Referendariat auch gemacht. Und ich würde sagen, dass er die meisten Aachener städtebaulichen Referendare mehr oder weniger akquiriert hat, weil er einfach in seiner Vorlesungsreihe mal darüber redet und sagt, Leute, unabhängig von den Büros gibt es auch noch das städtebauliche Referendariat. Da kriegt ihr eine super Ausbildung, ihr qualifiziert euch für den höheren Verwaltungsdienst. Ne? Das ist das, was ich meinte, er ist ein Multiplikator. Wenn er ein paar Jahre wegfällt und wir keinen Referendar mehr haben oder jemanden, der das miterlebt hat, wird das wahrscheinlich wegfallen, weil er hat die Kontakte, er hat das Netzwerk und er bringt das mit rein. Und das ist zum Beispiel ein Punkt der Hochschulen. Wir haben Wissenstransfer, aber halt auch ziemlich viel wechselndes Personal. Und da kommt der Aspekt der unterschiedlichen Arbeitskulturen zutage. Die in der Verwaltung arbeiten meistens 20, 30. Ein Kollege war jetzt 40 Jahre lang in der Stadtverwaltung. Während bei uns, dass jemand so lange wie ich 7 Jahre lang irgendwie in einem Lehrstuhl tätig ist und die Möglichkeit hat, das ist sehr gering. Wir haben unterschiedliche Vertragskonstellationen, die dann halt auch dazu führen, dass man unterschiedliche Interessen hat. In der Stadtverwaltung arbeitet man im Idealfall mit der Intention, etwas für die Stadtgesellschaft zu tun. Das haben wir natürlich in der Hochschule auch, aber da guckt jeder auch noch so ein bisschen auf seinen Karriereweg und darauf, mit wie lange geht mein Vertrag. Dementsprechend hat man auch unterschiedlich Druck. Und dann können eher der Mittelbau, der dann wie zum Beispiel der akademische Oberrat, der länger dann da tätig ist, andere Formate mit rein etablieren.
Also das heißt, da bräuchte es eigentlich sowas wie einen Hochschultag, wo man drauf setzen muss. Es müssen noch mehr hier Verwaltungen auch mit auftauchen, um zum Beispiel so etwas zu hören wie der Herr Beckendorf, unser Bürgermeister aus der Gemeinde Wiesenburg-Mark. Der war ja sehr empathisch und motivierend, hat ja aufgerufen. Würdest du so seinem Aufruf folgen und sagen, ja, ich werde jetzt Bürgermeisterin?
Die Bürgermeisterin ist ja jetzt auch nochmal was anderes, als wenn ich als Baudezernentin oder sagen wir mal Fachbereichsleitung, Abteilungsleitung in der Verwaltung arbeite, weil das ist ja dann auch mal eine politische Geschichte und es ist ja auch eine Typsache. Darüber haben wir heute auch diskutiert. Wir reden viel über Fachkräftemangel und dass wir die Leute irgendwie fortbilden müssen, weiterbilden müssen. Aber Menschen haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Die einen sind dafür gemacht, dass sie dann hinterher Führungspositionen wahrnehmen Und andere sind aber gut in Tiefenwissen und können dann in der Bauaufsicht sitzen, plant komplett durcharbeiten oder einen B-Plan erstellen. Die Herausforderung liegt darin, die richtigen Leute in den richtigen Positionen einzusetzen, dass sie dann hinterher durch die Strukturen, in denen sie arbeiten, nicht frustriert werden.
Also ihre Stärken eigentlich stärken. Die müssen selbst erkennen, wer bin ich, so wie unser Spiel gerade, unser Wortspiel. Ja, bist du kreativ, bist du eine Teamworkerin, bist du ein Einzelkämpfer? Trittst du auch mal vor Leuten auf oder macht dir das eher Angst? Und dass man so etwas letztendlich aber schon im Studium zumindest am Ende wissen sollte.
Die Frage ist halt nur, kann jeder auch wirklich alles bedienen und abarbeiten? Weil wir sagen, wir müssen das noch machen, wir müssen jenes noch machen, wir müssen nur kommunizieren, Netzwerke fördern und so weiter. Aber das schluckt halt Zeit und die Aufgaben werden mehr, aber die Stunden und Tage nicht.
Wenn wir jetzt nochmal auf den heutigen Tag gucken hier in Berlin, gab es so einen Aha-Moment für dich heute oder irgendeine zentrale Erkenntnis, die du mit nach Hause nimmst?
Jetzt gegen Ende wurde auch nochmal von einer Professorin angemerkt, dass man dieses Hospitieren und dass man diesen Generationswechsel stärker fördern muss. Und das finde ich, das ist so ein Thema, was mich sowohl in der Hochschullehre jetzt halt auch mit den Erfahrungen in der Stadt schon sehr stark beschäftigt hat. Mhm. Weil selbst wenn ich jemanden ein Jahr lang irgendwie mit einer Demografiestelle zu einer Fachkraft setze, die das 20 Jahre gemacht hat, wird man dieses Wissen nicht aufgreifen können. Und nicht jeder ist gut darin, das Wissen weitergeben zu können. Nur weil ich gut B-Pläne zeichnen kann oder irgendwie einen Masterplan machen kann, heißt das nicht, dass ich pädagogische Fähigkeiten habe, das dann auch weitergeben zu können. Und das war zum Beispiel so ein Gedanke, wo ich mich gefragt habe, warum ist die Zusammenarbeit vielleicht da zwischen Hochschule und Verwaltung nicht besser? Mhm. Weil eine Hochschule ist ja darauf getrimmt, dass andauernd neue Leute kommen und gehen. Ich glaube, das ist wirklich eine der größten Herausforderungen. Das wird dazu führen, dass gewisse Prozesse noch länger dauern. Also auch jetzt die Möglichkeit, dass ich einfach mal bei der Stadt gearbeitet habe, wenn man einfach mutig ist und das wagt. Das hat ja Frauke Burgdorf in dem Fall und ich dann auch. Wir haben gefragt, das ging dann relativ schnell, auch mit Personalabteilungen. Alle haben immer Angst vor Personalabteilungen oder den Personalräten. Also wenn man es dann ausprobiert, dann klappt das. Und warum nicht?
Also da habe ich gerade noch eine Frage, weil im Studium muss man doch so eine Art Baupraktikum oder irgendwie Praktikum auf jeden Fall machen. Gehen da Studierende in die Verwaltung, um ein Praktikum zu machen oder gehen die eher in die Planungsbüros?
Also ich würde sagen, dass eher so Geografiestudierende in der Verwaltung landen. Aber von unseren Architektur-Bachelor-Studierenden und so weiter habe ich jetzt noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, boah, ich war jetzt mal ein halbes Jahr in der Stadtverwaltung. Eine Masterstudierende in der Stadtplanung habe ich gerade, die ist in der Stadterneuerung und Stadtgestaltung. Aber ich weiß nicht, ob das ein Pflichtpraktikum ist.
Okay, ja.
Ja, und da ist, glaube ich, auch einfach die Frage mit, wird das an der Architekturfakultät dann halt für die Stadtplanung oder fürs Master Architektur anerkannt? Dann kommen dann da wieder die ganzen Regularien und dann...
Die Curricula und die Punkte und die Lehrinhalte, die Lehrpläne, genau.
Und im Idealfall redet die Kammer noch mit, dann wird es noch komplizierter.
Das stimmt.
Super.
Ja, super.
Aber vielen Dank für diese Eindrücke, auch sehr schön vergleichend gebracht, so ne? Verwaltung und Lehre und Wissenschaft. Also war nochmal sehr eindrucksvoll und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, nachdem wir nun den Perspektivwechsel einer jungen Wissenschaftlerin gehört haben und darüber erfahren haben, wollen wir jetzt einmal schauen, was Vertreterinnen der Lehre berichten, also auch noch einmal Mitarbeitende der RWTH Aachen. Denn sie versuchen, Praxiserfahrungen mit dem Studium zu kombinieren und ins Curriculum zu integrieren. Mit den beiden sitzen wir auf dem Vorplatz hier in Berlin unter Bäumen und ja, führen ein spannendes Gespräch.
Britta Rösener aus Aachen. Schön, dass ich dich hier heute in Berlin treffe. Hallo Friederike Macher.
Hallo.
Auch aus Aachen. Warum seid ihr denn heute hier?
Weil wir ein neues Lehr- und Lernformat ausprobieren in Aachen, das TULEP. Und in diesem Lehr- und Lernformat probieren wir interdisziplinäre und transdisziplinäre in quasi den Studienalltag der Studierenden zu bringen. Wir denken in diesem TULEP Lehre anders. als sonst. Es ist sehr experimentell. Wir finden viele Anteile davon gut und sind uns bei manchen noch nicht so sicher. Mhm. Und wir würden den Hochschultag gerne nutzen, um über das, worüber wir uns sicher und noch nicht so sicher sind, mit anderen zu diskutieren.
Jetzt müssen wir für unsere Zuhörenden, die nicht alle in dem Kontext sind oder in dem Zusammenhang von Uni, erstmal erklären, was genau ist Lab? Wofür steht es?
Ich würde es so wie eine Werkstatt sehen. Es ist ein Ort des Ausprobierens, des Lernens, des sich gemeinsam Entwickelns. Es ist fachübergreifend, also wir machen das mit zwei anderen Fakultäten. Und da sind Disziplinen dabei wie Politikwissenschaften, Soziologie, Bauingenieurwesen, Architektur und Stadtplanung. Und wir haben gemeinsam ein Studio und wir sind in der Pilotphase quasi. Wir probieren das gerade das erste Semester aus. Und genau, heute wollen wir den anderen hier auf dem Hochschultag einen Einblick in den, wir haben das Maschinenraum genannt, wollen einen Einblick geben, wie das bei uns aussieht und auch in ein gemeinsames Reflektieren gehen, weil wir uns natürlich auch weiterentwickeln wollen. Kritik ist in der Hinsicht immer hilfreich, aber auch Austausch. Vielleicht machen das andere an ihren Hochschulen ja auch.
Genau. Wie viele Studierende kommen denn dann so zusammen in eurer Werkstatt?
70. Das ist schon groß.
Das ist eine Riesengruppe.
Ja.
Also TuLab in kurz heißt auch Tu was, mach was. Und die Idee ist, dass wir Themen bearbeiten, die uns Praxispartnerinnen geben. Das heißt, die Praxispartnerinnen aus der Stadt Aachen, aus der Städteregion, aber wir haben auch eine Praxispartnerin aus Mönchengladbach. Die formulieren Aufgaben, an denen sie in ihrem Alltag arbeiten. Und diese Aufgaben formulieren sie für die Studierende. Und sie verstehen sich als Kooperationspartner für die Studierenden. Und wir coachen und begleiten die Studierenden auf dem Weg, sozusagen diese Aufgaben zu bearbeiten. Und das geht natürlich nicht nur darum, dass die Studierenden jetzt einen Auftrag erhalten und den abarbeiten. So ist das nicht. Das heißt, die definieren den für sich um und machen da auch was Eigenes draus. Und wir können nicht garantieren, dass sie Praxispartnerinnen kriegen, was sie haben wollen. Das ganz sicher nicht. Dafür sind wir eben auch eine Universität. Aber das ist ein sehr spannendes Format, was für die Studierenden, glaube ich, sehr motivierend ist.
Ja, darüber hatte Barbara Engel ja letztes Jahr auch schon im Rahmen vom Hochschultag geredet. Und genau das war die Frage, ist da nicht die Gefahr, dass Verwaltis, ihr sagt jetzt Kooperationspartner, also Städte oder Kommunen, die sich die Studierenden reinholen, möglicherweise ausgenutzt werden. Ne? Man kriegt für Billiggeld ein wunderbares Gutachten, hat sie schon gesagt, nee, so ist es nicht. Aber jetzt frage ich mich natürlich als Studierende, kriege ich denn das in meinen Punkten umgesetzt? Wird mir das denn anerkannt als Prüfung oder ist das nochmal nice to have und freiwillig bin ich mit dabei?
Das ist natürlich alles im Curriculum mit drin.
Also im Lehrplan ist Absolut. Das festgeschrieben, ja. Und dafür gibt es Punkte.
Wie erfolgt denn dann aber die Übergabe der Studienergebnisse oder der Ergebnisse der Studierenden an die Verwaltung oder die Kooperationspartner? Selbst wenn es nicht genau 1:1 vielleicht das ist, was die sehen wollen, aber wie macht ihr da den Transfer?
Ja, das ist eigentlich das Spannende. Ich glaube, das ist auch das, was wir gerade versuchen, intern in dem Team zu reflektieren, weil die Erwartungshaltung von allen Seiten natürlich andere sind. Und ich glaube aber, dass wir schaffen, uns ganz gut in der Mitte zu treffen. Es ist natürlich so, dass die PraxispartnerInnen Erwartungen haben oder auch Vorstellungen von dem, was am Ende rauskommen soll. Aber dadurch, dass wir eine Auftaktveranstaltung haben, dann eine gemeinsame Erfahrung bei einem Planspiel, ein gemeinsames Zwischenpräsentieren und dann kommen die PraxispartnerInnen auch zur Abschlusspräsentation. Also das heißt, es ist so ein bisschen begleitend. Die PraxispartnerInnen kriegen mit, was die Studierenden machen, aber es ist natürlich trotzdem auf der Seite der Studierenden so, dass eine eigene Entwicklung stattfinden soll. Also die müssen jetzt nicht DienstleisterInnen der Praxispartner sein und genau das umsetzen, was sich die PraxispartnerInnen da wünschen. Aber es ist natürlich eine Lernerfahrung, weil die PraxispartnerInnen auch noch mal eine andere Expertise reinbringen. Und es ist auch so das erste Mal, dass die Studierenden im Austausch sind mit der Praxis und halt gesellschaftsrelevante Themen bearbeiten in der Uni und nicht die Uni sich ein Thema aussucht.
Außerdem lernen auch die Praxispartnerinnen was dabei. Denn wir haben ja festgestellt, nach einer Untersuchung, sobald man in der Praxis ist, nimmt die Intensität des Fachzeitschriftenlesens oder der Fortbildung besuchen immens ab. Also insofern ist es auch auf deren Seite natürlich ein absoluter Lernprozess. Ja?
Das ist auch die Idee dahinter.
Ja?
Also die Idee dahinter ist, wir haben die Studierenden, wir haben die PraxispartnerInnen, wir haben uns als Lehrende und die Idee ist, wir lernen alle. Mhm. Also es ist eine unheimlich inspirierende Situation. Mhm.
Aber wenn du die drei jetzt schon nimmst, dann ist für mich natürlich, und deswegen sind wir ja auch heute hier, um zu gucken, ob die mit dabei sind, sind auch andere Stadtakteure mit dabei? Sind da Anwohnerinnen, Immobilien, Eigentümerinnen auch mit dabei, die in diesen Prozessen lernen, beziehungsweise andersrum, üben die Studierenden denn da auch die Kommunikations- und Beteiligungsformate, die es dann dazu braucht?
Das ist eine interessante Frage. Im TuLab ist erstmal das erste Lernziel, dass die Studierenden sich öffnen für interdisziplinäre Perspektiven, weil sie ja in interdisziplinären Teams arbeiten. Das zweite Lernziel ist, dass sie sich mit komplexen Problemen der Wirklichkeit beschäftigen, die von Praxispartnern reinkommen. Die Themenbreite, die wir da haben, die ist ja sehr breit. Das kann was mit Partizipation zu tun haben, aber auch gar nicht. Ja, das ist also ein breites Spektrum. Ein weiteres Ziel ist natürlich, dass sie den Austausch mit den Praxispartnerinnen lernen und vor allen Dingen, dass die Studierenden lernen, ihre eigenen Themen zu entwickeln. Das heißt, die Praxispartnerinnen starten mit einem Themenvorschlag und innerhalb dieses Themenvorschlages entwickeln die Studierenden eine vertiefte Aufgabensicht und entwickeln eigene Vertiefungsthemen, die enorm breit gestreut sein können. Das heißt, die Lernziele sind eigentlich eher auf so einer Metaebene und jetzt gar nicht gekoppelt an die Inhalte oder an die Themen. Und die Themen entwickeln sich tatsächlich sehr breit. Und das ist auch tatsächlich etwas, was wir hier auf dem Hochschultag mal diskutieren könnten. Was braucht eigentlich die Lehre? Ja, ist es das, was die Lehre jetzt braucht? Selbstständige Köpfe, die interdisziplinär sich öffnen können und da ja auch schon viel kommunizieren, die transdisziplinär denken und eine Vorstellung auch bekommen von der Praxis und die vor allen Dingen eigene Themen entwickeln können, eigene Methodiken entwickeln können und ihren eigenen Weg lernen zu gehen, statt Aufgaben zu bekommen mit Spiegelstrichen, die sie dann abarbeiten. Damit kann man aber eben nicht sicherstellen, dass jetzt, weiß ich nicht, bestimmte stadtplanerische Inhalte in der Lehre auch drin sind.
Klar, ja.
Und das ist die Frage.
Ja, aber eine spannende Frage und da wünschen wir euch ganz viel Spaß nachher beim Workshop.
Und machen jetzt einen Sprung zu Studierenden, die den Workshop schon hinter sich haben und hören mal, was sie da in Berlin erlebt haben und auch aus dem Workshop berichten. Wir sprechen jetzt mit Lennart Mönnekes und Fiona Sané von der Hochschule Bremen. Lennart und Fiona, hat euch die Professorin hergeschickt oder wärt ihr auch so nach Berlin gekommen? Erzählt einmal, was macht ihr hier?
Ehrlich gesagt war es durch die Professorin, die das Ganze hier eingeleitet hat. Wir sind beide Studierende im ersten Mastersemester.
Genau, an der Hochschule Bremen, School of Architecture und sind jetzt in einem interdisziplinären Modul gelandet, das sich mit dem Campus tatsächlich beschäftigt. Und da sammeln wir gerade neue Konzepte, neue Ideen. Und das haben wir heute hier bei den Hochschultagen vorgestellt.
Wo würdet ihr euch denn mal zukünftig sehen? Eher in der Wissenschaft, in der Praxis oder mehr so in dem intermediären Bereich?
Wir studieren Architektur. Und ich sehe mich eher in praktischen Anwendungsorientierten, wobei ich aber auch immer weiter versuche, andere Richtungen zu suchen. Und im Moment so dieser Gedanke eines partizipativen Städtebaus reizt mich schon sehr. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, aber das weiß ich alles noch nicht.
Und Fiona, wie waren denn die Teilnehmerschaft bei euch im Workshop? Also waren das vor allem Studierende oder waren da eben auch Leute aus der Praxis oder wie war das verteilt?
Genau, es waren hauptsächlich Studierende. Dazu muss man auch sagen, es waren hauptsächlich Studierende von unserer Hochschule und dann ein paar Externe. Leider sind nicht so viele dazugekommen, wie wir uns das erhofft haben, aber trotz dessen. Die Externen, die dabei waren, haben auch ihren Beitrag zur Diskussion geleistet und auch neue Impulse und so weiter mit reingebracht. Also ich würde sagen, es hat trotzdem uns noch weitergeholfen, die Diskussion fortzuführen.
Ihr habt hier ein tolles Projekt vorgestellt. Wir haben ja da reingeschnuppert. Also ich war ziemlich begeistert. Ihr habt nämlich einfach mal ganz nah angefangen, wo ihr eigentlich täglich hingeht, nämlich den Platz eurer Uni mal zu überlegen, wie das alles schöner werden kann. Vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, wie das eigentlich abgelaufen ist. Und das läuft ja auch immer noch. Also wie hat es angefangen und letztendlich, was kam hinten raus?
Also ganz grundsätzlich ist es gestartet mit der Frage, was ist ein Campus? Wir sind eine Fusion von 4 Gruppen mittlerweile. Es hat angefangen mit 2er-Gruppen. Mittlerweile sind wir zu 8. Und ich hatte damals mit meiner Gruppenpartnerin das Thema Partizipation, dass das ist, was das Campusleben die Uni ausmacht. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, nach einer Fusion, dass wir es einfach mal machen. Also, dass wir uns das, was uns stört, angehen mit billigen Mitteln, die wir haben.
Kannst du es mal konkret sagen, mit was für Mitteln waren das?
Die Hochschule hat für unser Modul, wir haben uns einen Atelierraum eingerichtet, Tische bestellt, beziehungsweise es waren Böcke und Holzplatten. Und diese haben wir einfach benutzt. Wir haben sie rausgestellt auf den leeren Mensa-Vorplatz, der sonst nur Beton ist. Es ist einfach aufgefallen, es ist super angenommen worden. Und wir haben einfach quasi das, was immer in den Umfragen rauskam. Es kam immer raus, uns fehlt das und das. Mhm. Und wir haben diese Dinge einfach mal umgesetzt mit dem, was wir so haben. Mehr Unterhaltung, mehr Grün, mehr Schatten und mehr Sitzgelegenheiten für die Mensa.
Und habt ihr da jemanden gefragt, ob ihr das überhaupt machen dürft?
Nö. Kann man ganz klar sagen, nein. Also wir dachten, wir machen das einfach mal und was soll schon passieren? Also das ist ja eigentlich das Schöne daran, dass es tatsächlich von den Studierenden auch dann wieder für die Studierenden war. Und ja, wir haben einfach mal angefangen mit ein paar Tischen. Das wurde dann immer größer. Da kamen auch noch Tischtennisplatten hinzu etc. So ein ganz großes Gewusel am Ende. Aber das ist ja auch das Schöne daran. Denn sonst, du hast es ja schon erwähnt, da kommt eigentlich jeder mal dran vorbei. Denn zur Mensa müssen ja irgendwie alle. Und das war auch schön dann zu sehen, als wir die Mensa im Freien gemacht haben, dass dann auch verschiedene Leute aus verschiedenen Fakultäten, Studiengängen dann zusammensaßen. Wir haben zum Beispiel eine Tafel aufgebaut und wenn da mal ein leerer Platz neben dir frei war, dann fragt man natürlich auch, hey, kann ich mich dazusetzen? Ja, was ist denn das heute hier? Das gab es ja vorher noch nie. Mhm. Und so kamen dann irgendwie auch alle ins Gespräch und alle waren irgendwie happy, alle waren überrascht. Also es war einfach eine richtig schöne, gute Stimmung dann.
Und habt ihr denn irgendwelche Reaktionen auch erfahren auf dieses Ungefragte, sag ich mal, oder dieses Intervention zu schaffen?
Das war überwiegend sehr positiv. Also wir hatten beispielsweise einmal die Komplikation, dass da stand eine Tischtennisplatte im Fluchtweg. Aber da kam auch die Sicherheitsbeauftragte rein mit der Vorstellung so, ey, voll schön, was ihr macht, aber die darf da nicht stehen, aber ihr dürft sie da hinstellen. Mhm. Also von allen Mitarbeitern, Mitarbeitenden rundum positiv.
Und habt ihr finanzielle Unterstützung gehabt, also so eine Tischtennisplatte oder so eine lange Tafel auszubauen? Oder habt ihr einfach die Räume leer geräumt und alles nach draußen geschleppt?
Wir haben die Räume leer geräumt. Wir haben vielleicht so 5-6 Tische noch übrig gelassen, damit dann immer noch gearbeitet werden kann. Aber wir haben, so gut es geht, den Vorplatz zwar befüllt. Und ja, für die Tischtennisplatte haben wir eben die Tische genommen, die wir schon hatten. Mhm. Und es gibt Netze, die man einfach drüber spannen kann. Das waren vielleicht 10 Euro an Ausgaben. Also das konnte man dann selber noch stemmen. Genau, aber ansonsten haben wir das genommen, was schon da war.
Mich hat vorhin auch fasziniert, bevor ihr die Möbel auf den Platz gestellt habt, habt ihr ja erstmal nur mit Kreide so für kleine Irritationen gesorgt. Mhm. Habt ihr heute hier auch direkt gemacht. Total super, genau. Wie haben die darauf reagiert?
Das ging auch relativ gut. Es wurde sehr provokativ mitten in den Weg gestellt. Beispielsweise dieses Hüpfbier.
Ja.
Das haben wir dann beobachtet, wurde einfach sehr oft gemacht.
Okay.
Lag vielleicht auch daran, dass es neu war. Also man hat schon gemerkt, dass es mit der Zeit dann weniger wurde. Wir hatten die Kreide da liegen lassen. Da haben sich irgendwann mal mittags dann Kinder das genommen und die Platten vollgemalt. Das war auch ganz schön. Und auch Fragen von wegen, was ist ein Campus, wurden gestellt und die wurden auch relativ gut beantwortet. Mhm. Eben mit der Kreide, sichtbar für alle.
Und was war der größte Erfolg von euren Aktionen? Also waren es die Bänke oder die Blumen oder der lange Tisch? Also wann hattet ihr das Gefühl, ja, jetzt hat's gezündet?
Wir hatten einen Tag, da haben wir alles gemacht. Also grüne Pflanzen rausgestellt, die Tische, das Pavillon für den Schatten und Tischtennisplatten. Und das hat einfach irgendwie sehr gut miteinander harmoniert. Also man hat einfach gemerkt, der Platz war viel belebter als sonst.
Genau, und den Erfolg, den wir tatsächlich auch daraus ziehen konnten, ist ja, dass es schon wohl länger in der Rede war, kann da mal irgendwas auf den Vorplatz. Wir haben es ja einfach gemacht. Und es ist dann auch zum Rektor sozusagen gekommen. Und tatsächlich darf der Platz jetzt in Zukunft dauerhaft möbliert sein. Also wir haben es tatsächlich geschafft, eigentlich. Ja. Ohne dass wir mit denen gesprochen haben, die haben das mitbekommen, da kann man ja auch nicht drum herumlaufen. Ja,
für ein Umdenken,
dass sich das
zu
Ganze
sorgen.
Manifestiert.
Okay, also, super.
Ja. Also kein großer Widerstand sozusagen, auch kein formaler Weg dahinter, nee. Sondern ihr habt überzeugt durch euer Tun.
Ja.
Kann man so sagen, oder?
Das kann man so sagen.
Jetzt geht es natürlich an die Umsetzung, wo wahrscheinlich wieder irgendwelche Gremien entscheiden müssen, was gekauft wird. Aber wir wollen da Vorschläge machen und uns einsetzen, was gekauft wird oder was sinnvoll ist und wie das Ganze funktionieren kann.
Jetzt wart ihr da ja sehr so im universitären Umfeld, wo es vielleicht auch eine gewisse Akzeptanz von solchen Interventionen gibt. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, das auf einen Stadtraum zu übertragen oder Stadtmachern vielleicht eine Empfehlung weitergeben wollen würdet, was wäre das dann zum Beispiel? Also wo würdet ihr sagen, wo kann man das, was ihr gemacht habt, vielleicht noch einsetzen oder wie kann man das verankern in der Stadtentwicklung?
Unser Gedanke war ja, einfach zu machen und gar nicht großartig nachzufragen. Ich kann mir vorstellen, dass es im Städteräumlichen etwas schwieriger ist mit Genehmigungen. Und vielleicht kann man da einen Rahmen schaffen, dass man sagt, okay, dieses Viertel weiß am besten, was es braucht. Darum ging es uns auch. Wir wollten nicht, dass es von oben herab passiert.
Ja.
Dieses Viertel weiß am besten, was es braucht und das soll einfach mal machen. Mhm. Und dann darf es meinetwegen mal eine Woche lang die Straße sperren und Party statt Parken oder so, keine Ahnung. Ein provisorischer Spielplatz, irgendwas, was man mit einfachen Mitteln einrichten kann.
Ja.
Ja. Und wenn man dann mal so einen Anstoß gibt, das haben wir auch getan, indem wir dort einfach mal ein paar Sachen aufgebaut haben, finden sich da eigentlich dann auch ein paar Leute. Das war ganz lustig, als wir einmal die Tischtennisplatte nicht aufgebaut haben. Ist schon jemand am Vorplatz an uns vorbeigelaufen und meinte so, ach nein, heute kein Tischtennis. Und wir so, nein, nein, keine Sorge, bauen wir noch auf. Und er hat auch direkt Hilfe angeboten. Also man kann dann da auch durch den ersten Anstoß Leute für begeistern.
Super.
Und dann vielleicht in Zukunft auch mithelfen.
Also ich gratuliere euch auf jeden Fall, weil was ist die schnellste Umsetzung in der räumlichen Planung, die ich je mitgekriegt habe? Ja. Wo man vielleicht erst dachte, oh, vielleicht steht das nur. Ich habe nämlich extra die Professorin gefragt, ich sage, wann müssen die das denn wieder abbauen? Nach dem Motto, das läuft jetzt vielleicht so 2-3 Wochen. Mhm. Und dann sagt sie, nee, das fanden die anderen eigentlich auch toll. Also deswegen Gratulation, dass ihr das hingekriegt habt. Vielleicht solltet ihr euch echt mal an was Größeres ranwagen und irgendeinen städtischen Platz in Bremen ausprobieren, wer weiß. Also wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin diesen Schwung auch und diesen Elan. Und dass ihr mal nicht gegen Widerstände kämpfen musstet, macht mal weiter so.
Ja, war ein sehr positives Erlebnis, muss man sagen.
Ja, super, prima.
Danke fürs Teilen.
Okay, toll.
Wir haben gerade von sehr enthusiastischen Studierenden erfahren, wie sie ja quasi mit einer gewissen Leichtigkeit es geschafft haben, Veränderungen an ihrem Unicampus zu bewirken. Und das Erstaunliche daran ist ja wirklich ohne bürokratische Widerstände und zum Nutzen wirklich aller, die dort arbeiten und sich aufhalten. Im folgenden Interview fragen wir nun Studierende, was sie für Erfahrungen gemacht haben, als sie in ein kleines Dorf gegangen sind, sich mit der Geschichte und der gegenwärtigen Situation beschäftigt haben, um dort Veränderungen zum Guten zu bewirken.
Hallo Marisa, Jan und Philipp. Ihr seid ja alle drei von der Hochschule Neubrandenburg und habt heute im Workshop 3 mitgewirkt, wo es um das Thema ging des Einmischens und Modelle des Wirksamwerdens. Und mich hat fasziniert euer Beitrag über das Unidorf. Vielleicht könnt ihr einfach mal kurz erzählen, was das eigentlich ist.
Ja, initiiert wurde das 2010 in Kooperation zwischen der Hochschule Neubrandenburg mit Professor Dehne und der Universität in Greifswald. Und seitdem wurde das weiterentwickelt und vor allem in Vorpommern in inzwischen 16 verschiedenen Dörfern in 18 verschiedenen Ausgaben umgesetzt und ganz unterschiedliche Themen sind da zutage getreten.
Mhm. Und da gehen eine Woche lang die Studierenden in das Dorf und schauen sich dort die Prozesse, die Abläufe genauer an, machen eine Bestandsaufnahme, entwickeln neue Ideen und präsentieren die dann am Ende.
Und Philipp, du warst schon zweimal dabei. Wie hast du die Woche im Dorf erlebt?
Also da gehört ja eigentlich noch mehr dazu als nur die Woche. Also wir sind eine Woche vor Ort, aber das ist halt ein halbes Jahr Vorbereitung in der Regel, wo wir uns dann den Ort aus der Ferne noch mal ein bisschen angucken und dann vor Ort hingehen. Und das ist auch noch mal so ein Realitätscheck mit dem, was man vorher über den Ort herausfindet und wie sieht es wirklich vor Ort aus, weil das manchmal auch nicht das ist, wie es von Weitem ausschaut. Und das ist dann noch mal spannend zu sehen, okay, was habe ich mir angeschaut, wie sind die Theorien und wie ist das denn nachher wirklich vor Ort, wie zugänglich sind die Menschen, wie kann man miteinander reden und das ist mal.
Gab es denn da Überraschungen zu überleben von dem, was man theoretisch vielleicht über den Ort gelesen hat und was man dann vor Ort erfahren hat?
So jetzt nicht direkt, aber wenn man in so einen kleinen Ort reinfährt, denkt man manchmal, hier ist ja nichts los. Mhm. Aber dann ist das eine kleine Stadt mit 1700 Einwohnern und 20 Vereinen und da sind doch alle aktiv, was man so erstmal gar nicht mitbekommt. Und das ist dann doch schon überraschend, wenn man da ein paar Tage ist und man mitbekommt, wie herzlich man empfangen wird, wie das Miteinander ist und dass da doch nicht nichts ist, sondern dass da doch ein gutes Leben ist.
Und da geht dann auch was. Also wenn ihr kommt mit vielleicht Ideen, was umzusetzen, dann stößt das auch auf positives Echo?
Ja, also zum Anfang ein bisschen skeptisch. Was sind die Neuen aus der Stadt? Was wollen die uns sagen, wie das hier ist? Aber ich muss sagen, am Ende waren eigentlich, glaube ich, alle mit zufrieden. Also mindestens bei den beiden Mal, wo ich da war, das war eigentlich, das Feedback war immer gut von den beiden Seiten.
Und was habt ihr da gemacht? Also was kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ihr da eine Woche und ein halbes Jahr Vorbereitung macht? Wird da was umgesetzt? Wird da was gebaut? Oder ändert sich der Bürgermeister, die Verwaltung? Also wo merkt ihr da Veränderung? Oder wo bewirkt ihr Veränderung?
Ich würde sagen, es geht eher um Impulse, Ideen für die Dorfentwicklung. Also meistens fängt es damit an, dass eine Bestandsaufnahme gemacht wird und dann wird sich überhaupt erst angeschaut, wo ist denn hier Handlungsbedarf? Wo müssen wir vielleicht was tun? Und in dem einen Dorf ist es, dass eine Dorfzeitung entsteht, weil es an der Kommunikation hapert. Und in einem anderen Ort wird sich überlegt, wie können wir das Schloss, das leer steht, wo nicht viel mit passiert, wie können wir das neu nutzen? Also das kann ganz unterschiedlich sein tatsächlich.
Wie kommt ihr denn mit den Dörfern zusammen? Also wer geht da auf wen zu und wie funktioniert dann die Zusammenarbeit?
Meistens ist es so, dass die Dörfer tatsächlich auf die Hochschule zukommen, weil sie schon irgendwie mit der Hochschule in Berührung gekommen sind. Die Hochschule ist ganz gut in der Region unterwegs mit Projekten, also auch aus anderen Fachbereichen. Und dadurch ist es schon bekannt, dass es die Hochschule gibt und dass es dort einen Ansprechpartner gibt, würde ich sagen. Und dann, genau, kommen die auf einen zu und fragen an, einfach, ob man nicht mal vorbeikommen könnte.
Also gibt es da so ein Vertrauensverhältnis eher und nicht dieses Gefühl, oh, da kommen die Besserwisser von der Uni, sondern es ist eher, die merken, dass ihr auch Interesse habt da.
Genau, so rum soll es gerade nicht sein, dass man sagt, okay, wir suchen uns jetzt euer Dorf aus und wir überfallen euch jetzt hier und sagen, was ihr alles falsch macht. Sondern tatsächlich das Interesse von beiden Seiten eigentlich da ist.
Das heißt, das hat ja dann schon lange Vorlauf auch gegeben, um erstmal diese Vertrauensbasis auch zu schaffen, dass sie auf euch zukommen, oder?
Ja, würde ich sagen. Das ist dadurch einfach entstanden, dass die Hochschule generell einfach mit vielen Projekten in der Region wirken möchte. Und ich denke, damit wurde dieser Grundstein dafür gelegt.
In dem Workshop vorhin waren ja noch zwei andere Projekte vorgestellt, die aber ähnlich gelagert sind. Man kommt mit Studierenden an einen Ort, in einen realen Raum. Der eine Referent sagte, der kritische Blick der Studierenden von außen dient zum Aufbrechen von Ängsten und auch zum Aufbrechen von politischen Maulkörben, die andere vielleicht schon verpasst bekommen haben. Und Studierende dürfen vielleicht Dinge äußern, die andere nicht so sagen können. Und eine andere Referentin sagte, naja, wir kommen dann mit den harmlosen Studierenden, platzieren aber schon sehr klar unsere Themen und das kann auch ein strategischer Move sein. Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht oder sind das zwei andere Extreme und ihr macht ganz andere Erfahrungen?
Ich glaube, wir haben tatsächlich selten so ein, okay, wir haben irgendwie eine Agenda oder wir sind hier aktivistisch tätig, sondern versuchen schon so ein bisschen aufzunehmen, was sind so die Aspekte, die vor Ort eine Rolle spielen, wo sind die Stolperdrähte, wo oder wo muss sich das Dorf verändern, wo gibt es ein Problem, so die Schule wird geschlossen oder soll geschlossen werden, jetzt müssen wir aktiv werden. Und wie können wir das tun und wie können wir anfangen, darüber nachzudenken, welche Chancen wir haben. Das ist weniger also von uns gesetzt, so von wegen, wir machen jetzt euer Dorf klimaresilient. Wenn das ein Thema wird, sind wir dabei, glaube ich. Also da würde keiner sagen, ja, das ist zu heikel oder so. Die Geschichte mit dem harmlosen Studenten ist tatsächlich sehr spannend, weil da Ideen auftauchen, weil man irgendwie einen Blick ins Geschichtsbuch wirft und feststellt, ah, hier war ja mal das und das. Und Philipp, ihr hattet das ja, ihr sagtet ja noch, ah, wir könnten ja das Schlossgelände, das müsste ja nicht so wild aussehen, das könnte ja ein Weinberg sein. Und dann haben wir drei Tage im Grunde drüber gesprochen, ah, das ist zu wild, das können wir dir nicht erzählen. Und dann haben wir gesagt, ihr müsst ja nicht das als einziges und das als den Aufhänger, aber das zu erwähnen. Und am Ende kam das total gut an.
Ja, das kam richtig gut an. Und was sich dann herausgestellt hat, wir haben uns dann damit auch so ein bisschen beschäftigt, wie ist das überhaupt so weit nördlich, so Wein anzubauen? Und dann haben wir auch ein altes Bild von Cancun irgendwie im Zuge der Recherche gefunden, dass der Schlossberg genutzt wurde. Also da war eigentlich mal eine Nutzung. Das war jetzt historisch kein Wein, aber dass es die Idee dieser Nutzung ja eigentlich schon länger gibt.
Also da die Klimakrise eindeutig auch mal was Positives, wenn Weinberg in Norden
steht. Das kam bei den Anwohnern auch sehr gut an.
Ja, in Skandinavien war das auch schon.
Eigene Kälterei gleich daneben. Und das
ja, da könnt ihr internationale Beziehungen dann zu Frankreich und Italien aufbauen. Aber ihr habt es erzählt, Fee war auch ganz begeistert. Wie war denn jetzt die Resonanz im Workshop?
Also ich würde noch einmal kurz was sagen von den Anspruch, dass man irgendwie da in irgendwas reingezogen wird oder so. Das habe ich gar nicht als Gefühl, sondern dass wir da sehr viel Freiheit von der Hochschule bekommen. Und im Endeffekt ist ja die Hochschule, Auftraggeber klingt jetzt doof, aber wir sind ja im Namen der Hochschule da und jetzt nicht für die Bürgermeisterin oder irgendjemand anderes. Und dass da eigentlich immer gesagt wird, Leute, guckt, was ihr wichtig findet und dann geht da rein. Also das ist nie so, dass jetzt ist, diese Fläche müssen wir uns anschauen.
Und an dich vielleicht noch einmal die Frage, wenn du jetzt so ein sehr konkretes Projekt dann vor Ort erlebst im Vergleich jetzt zu anderen Lehrformaten, was ist denn da für dich so ein Mehrwert dann daraus?
Das Format ist super, ich finde das toll, ich habe das ja nicht umsonst zweimal mitgemacht, aber unser Studium ist projektorientiert und wir gehen deswegen sehr viel raus. Also ich würde sagen, wir sind bestimmt in 60% der Module draußen und deswegen ist es bei uns jetzt gar nicht so eine Besonderheit, dass man mal in diesem Modul draußen ist, sondern wir sind halt wirklich in vielen verschiedenen Facetten draußen und deswegen würde ich allgemein sagen, dass es halt immer super ist, draußen zu sein, weil man das nochmal anders einordnen kann, was man jetzt gelernt hat und das bleibt auch besser hängen.
Okay, gut.
Würdest du dem Aufruf von unserem Bürgermeister heute Morgen folgen und sagen, yes, ich will unbedingt Bürgermeister in einem kleinen Dorf werden? Er hat ja richtig geworben heute Morgen dafür.
Ja, also komplett abgeneigt bin ich nicht. Aber ich habe jetzt erstmal vor, Studium zu beenden, dann den Master noch zu machen. Und das ist, glaube ich, erstmal ein Kraftakt genug.
Also es ist ja so ein Bürgermeister, der hatte Regionalmanagement studiert, ne, und ein bisschen Finanzen dabei. Und ich finde, war ja heute Morgen wieder sehr euphorisch und motivierend. Deswegen habe ich gedacht, na, vielleicht spricht das an. Aber ich nehme jetzt mit, dass die Uni an sich schon diese Haltung hat. Wir sind für die Region, für das Land da und wir gucken, was da angesagt ist und gehen in kleinen Schritten vor. Ob es der Weinberg ist oder, ich weiß nicht, eine Konversion oder ein Spielplatz, oder sei dahingestellt. Oder die Zeitschrift. Und die Bürgerschaft, die nimmt euch auch an. Also ihr geht ja auf die zu und die reden mit euch auch und sind offen.
Das ist ja was, was auch in verschiedenen Formaten heute angesprochen wurde. Das hat was auch mit Wertschätzung und mit Respekt zu tun. Also das kommt immer darauf an, wie man mit den Leuten redet.
Also es wird ja auch angekündigt, dass jetzt Studierende, wenn das so ein kleines Dorf ist, dann spricht sich das ja auch schnell rum.
Okay. Genau. Es gibt einen Auftakt, also wer dann aus dem Dorf dabei ist, also das dürfen die natürlich selber entscheiden, aber tatsächlich ist das in irgendeinem Rahmen bekannt. Und es gibt auch diese Abschlussveranstaltung. Und da kommen
die auch alle.
Da kommen dann, nicht alle, aber da kommen natürlich kommen auch welche. Einige dazu, die das spannend finden, zu schauen, was ist denn da so entstanden. Und das ist ja dann auch gerne so ein geselliges Ereignis.
Ich wollte gerade sagen, ihr bringt da Anlässe rein, dass die Leute sich wieder miteinander treffen und unterhalten und das auch zum Thema machen, oder?
Genau, wir hatten in einem Unidorf, das wurde als Zukunftswerkstatt konzipiert. Und da hat der Bürgermeister dieses Unidorf einfach dafür genutzt, wieder mit den Bürgern in Kontakt zu kommen, einfach ins Gespräch zu kommen.
Jetzt vielleicht noch einmal zu heute, zum Hochschultag. Seid ihr heute zum ersten Mal beim Hochschultag oder wart ihr schon öfter mal bei diesem Format?
Ne, wir haben ja selber einen gemacht.
Okay.
Der letzte, der Hochschultag vor Ort.
Der war bei euch.
War okay. Zum Neubrandenburg. Okay.
Okay. Ja.
Und da haben wir versucht, auch so ein bisschen diese Themen auch reinzuspielen. Okay. Also zu sagen, wir stellen auch die Stadt ein bisschen vor, aber wir sind auch ein bisschen draußen.
Super, ja. Und wie war die Resonanz auf euren Beitrag heute oder auf was nehmt ihr mit? Was hat euch vielleicht auch überrascht?
Also ich fand schon interessant, dass es wirklich viele Ansätze gibt, die ähnlich sind. Also dass es doch viele Ideen gibt, wie kann die Hochschule in der Region irgendwie wirken und dass es aber trotzdem jedes Mal ein bisschen anders ist. Wir mit dem Unidorf machen das vielleicht so eine Woche, gehen die Studierenden hin. Die anderen haben eine Partnerschaft über ein ganzes Jahr. Wieder andere haben das für ein Semester vielleicht als Projekt bezogen oder über Jahre hinweg begleiten sie ein Projekt. Es ist schon interessant, wie unterschiedlich man das gestalten kann.
Super. Super. Danke für euer Gespräch.
Weiterhin viel Erfolg.
Ja, nachdem wir nun mehrere Gespräche auch mit Studierenden geführt haben, fragen wir jetzt auch eine Dozentin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin von der Jade Hochschule, was sie eigentlich in der Lehre bewegt. Sie nimmt heute hier auch als Teilnehmende am Hochschultag teil und hat selber auch die Motivation, Studierenden wirklich die komplexen Anforderungen aus der Planungspraxis näher zu bringen. Ja, hallo Almut. Ja, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, also ich bin Almut Wolf. Ich bin Dozentin an der Jade Hochschule. Ich bin eigentlich Architektin, aber irgendwie schlug mein Herz schon immer für Städtebau, Stadtentwicklung und alles, was in Städten so los ist. Mhm. Und dann habe ich eben auch zu Akteursperspektiven promoviert, daher kennen wir uns. Ja, und jetzt bin ich hauptsächlich damit beschäftigt, einen neuen Urban Design Studiengang in Oldenburg aufzubauen.
Mhm. Und was hat dich heute nach Berlin gebracht zum Hochschultag?
Ja, dass mich diese Suche nach der Lehre und dem, wie wir solche Themen wie Transformation da reinbringen, ziemlich umtreibt.
Du bist heute hier Teilnehmerin. Dich interessiert wirklich, wie kommt das zusammen unter dem Titel auch gemeinsam wirken, ne?
Ja, und diese verschiedenen Sichtweisen darauf sind noch unterschiedlich. Mit dem Urban Design Studiengang sind wir an dieser Schnittstelle zwischen dem Städtebauverständnis von Architekten als Entwurf und eben dem planerischen und dann vielen Themen, die wir noch mit ins Spiel bringen.
Ja. Was ist denn so nach dem ersten Tag dein Eindruck? Sind deine Erwartungen schon erfüllt? Ist da was Neues mitgekommen? Hat dich da was angeregt?
Nachklingen tut mir noch so ein bisschen dieses Thema radikalen Gemeinschaften. Wir müssen uns radikal vernetzen. Und dieses Thema des Radikalen, was ich eher mit Jung und Protest assoziiere, und das kommt in der DASE sehr viel von denen, die sehr viel Erfahrung mitbringen. Und das finde ich für mich erstmal sehr spannend zu denken, was bedeutet das eigentlich für mich? Oder was verstehen die unter Radikalität? Wie bringen wir das zusammen? Was ist eigentlich die Konsequenz? Oder zum Beispiel Architekten reden, naja, eigentlich selten über Gesetze, das ist so. Naja, ist mäßig interessant. Planer reden sehr viel darüber und sind auch voll davon überzeugt, dass die eine Macht haben, die Auswirkungen haben und verstehen sowas dann auch unter radikal, also als es um die bodenlose Stadt ging. Also das, finde ich, sind Themen, die mich beschäftigt, dass manchmal andere Dinge radikal sind, als die man so im allgemeinen Verständnis darunter versteht.
Ja, das hätte eine große Debatte heute Abend noch auslösen können, als ein Professor das gefordert hat, so resümierend. Ich wiederhole es noch mal kurz für die Zuhörenden. Es gesagt wurde, na ja, so die großen Ideen und Utopien sind heute eigentlich nicht so benannt worden und das würde er doch erwarten.
Vielleicht gucken wir noch mal einmal auf den Workshop auch, wo du warst. Da ging es ja um dieses Transformationen lehren und ich habe jetzt rausgehört, es ging um Stadtmachen, um Vereine, um Initiativen, wo auch junge Leute sich zusammenschließen? Oder was waren das für Beispiele?
Beispiele jetzt, die von den Studierenden vorgestellt werden, waren tatsächlich diese Gründung dieses Netzwerks Nexture und wie die eben jetzt ja so einen Leitfaden entwickelt haben, was sie eigentlich bräuchten für eine transformationsorientierte Lehre und auch wirklich eben in Frage stellen, also jetzt in Bezug auf Architektur ganz stark dieses Nicht-Neubauen, die Bestände erhalten, mit den Beständen arbeiten. Also das heißt, es ging um unmittelbare Konzepte für Lehre, die aber entwickelt wurden von Studierenden und die geben uns jetzt den Leitfaden, wie sie ihre Lehre möchten.
Wie sie es gerne hätten.
Ja. Und das finde ich, ja, radikal oder nicht? Also das ist schon Energie, finde ich einfach. Und auch das so aufzubereiten, fand ich beeindruckend. Und ich würde mir wünschen, dass es sich mehr Menschen wirklich aus eigener Motivation weiter bewegen und dass wir darüber auch in Diskussionen kommen. Also das ist, glaube ich, fast wichtiger, dass alle gehört haben, okay, wir müssen was verändern und wir müssen aushandeln, wie wir es verändern.
Mit unserem letzten Gast haben wir ja auch sehr stark über so Haltung und Werte gesprochen und dieser Aufruf, es müsste alles ein wenig radikaler sein, um Veränderung zu bewirken und andererseits aber auch gleichzeitig überlegt haben, ob kleine Schritte nicht ausreichen, die zu Veränderung führen. Zum Abschluss unseres Podcasts vor Ort sprechen wir jetzt mit einer Teilnehmerin, die uns schildert, was eigentlich diese Vorträge in ihrem Kopf bewirkt haben.
Ja, hallo Lorraine.
Hallo.
Schön, dass wir uns hier beim Hochschultag treffen. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, mach ich gerne. Lorraine Niewel, Rolle ist so ein bisschen vom Institut für Städtebau und Wohnungswesen in München, aber auch privat interessiert sozusagen. Als Geografin ein bisschen weiter weg von der Stadtplanung, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, mit vielen Verbindungen dazu. Und genau, war die letzten zwei Tage beim Workshop Innenentwicklung gestalten, umsetzen, Herausforderungen, Potenziale dabei. Und ja, berichte gerne.
Ja, was waren denn da so die Haupterkenntnisse? Weil Innenstadt ist ja ein Dauerthema, wird ja auch gefördert vom Bundesministerium etc. Also ihr habt euch besonders München, glaube ich, angeguckt. Und ist ja eine besondere Metropole wegen Zuwachs und wenig Flächen. Und was waren da so eure Erkenntnisse?
Genau, München war so ein bisschen die Grundlage auf Basis von der Studie, die da von der TU München erstellt wurde, vor 2 Jahren, glaube ich. Und wir sind nochmal auf so eine Sachebene, auf eine sehr daten- und evidenzbasierte Ebene gegangen und haben gesagt, wir brauchen schon das Wissen über die Potenziale. Das heißt dann nicht automatisch, dass jedes Potenzial auch in die Umsetzung oder Entwicklung kommt, aber wir müssen einfach Transparenz schaffen auf Seite der öffentlichen Hand, aber auch auf Seite der EigentümerInnen, auf Seite der Nachbarschaft. Auch nicht fachliche Menschen müssen darüber Kenntnisse haben, dass es dieses Thema gibt, dass es da eine Notwendigkeit für gibt. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Innenentwicklung? Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Potenziale sich im Verlauf der Jahre ja verändert haben.
Kannst du uns ein paar Beispiele für so Potenzialflächen nennen?
Genau, wenn man es historisch betrachtet, waren es natürlich viel so diese Konversionsflächen, ehemalige Bahnflächen, Post, Militäranlagen, die man ja relativ einfach im Vergleich entwickeln kann, weil es eine gesamte Fläche ist, oft eine Eigentümerin, ein Eigentümer. Und wir kommen immer mehr dahin, dass es eben diese kleinteiligen Strukturen wirklich auch schon in sehr dichten Gebieten sind. Baulücken, so ein ganz klassisches Beispiel, wo einfach in einer Reihe von einer Bockrand zum Beispiel eine Lücke ist. Aber auch Aufstockung ist ein Thema natürlich, wo Flachdächer sind, auch Supermärkten, Kitas, das wird diskutiert neuerdings. Aber natürlich auch so Arrondierungsbereiche, also wenn man quasi am Stadtrand vielleicht schon ist und da noch eine Lücke hat, die man schließen kann mit einer etwas größeren Bebauung. Das sind so die gängigen Potenziale, mit denen wir uns auch beschäftigt haben.
Gab es auch originelle Potenzialflächen, wo alle gesagt haben, ups, hätte ich gar nicht als Potenzialfläche erkannt?
Was vielleicht so ein bisschen neu ist in dem ganzen Spektrum, sind die Verkehrsflächen. Das kam schon von einigen Seiten, dass man doch auch mal über den Straßenraum anders nachdenken sollte. Diese großen, oft 4-5-spurigen Straßen mit riesigen Kreuzungsbereichen, wo auf der einen Seite tatsächlich sehr nah an den Straßenbereich gebaut ist, auf der gegenüberliegenden Seite aber theoretisch noch relativ viel Platz ist. Und Stellplätze natürlich ein ganz großes Thema. Wie viel Raum wird dafür gegeben im Vergleich zu dem, wie ja genutzt wird von Autos, die viel rumstehen? Ja, das ist vielleicht so ein bisschen noch der neuere Potenzialbereich, würde ich sagen.
Dann habt ihr über Maßnahmen nachgedacht, oder? Die sind doch bestimmt alle ziemlich heikel. Also sind da wirklich Maßnahmen, wo wir im Kontext unserer Tagung hier sagen, da können wir schnell ins Wirken und im Umsetzen kommen? Was waren das denn so für Maßnahmen, wo du sagst, ja, das ist mal eine Sofortmaßnahme, da können wir was machen.
Ja, Sofortmaßnahme ist in dem Themenfeld, glaube ich, tatsächlich sehr schwierig, weil gerade bei diesen kleinteiligen Potenzialen, ich hatte es schon gesagt, ist die Eigentumsstruktur natürlich letztendlich das Hindernis vielleicht, wenn man so sagen will. Man braucht erstmal, und das ist von Bundesland zu Bundesland in Deutschland auch sehr unterschiedlich, die Transparenz darüber, wer ist denn überhaupt Eigentümer, Eigentümerin, wie kann ich die ansprechen? Und man braucht natürlich auch aus der Sicht der öffentlichen Hand so ein bisschen den Mut dazu und die Haltung, dass das wirklich was ist, was ich angehen will und mich nicht vielleicht nur auf die Randgebiete, die neuen Stadterweiterungsgebiete fokussiere, aber es ist auch ungemütlich, weil ja, das Eigentum wird in Deutschland sehr hoch gehalten, aus gutem Grund auch, aber es hat natürlich auch eine sehr emotionale Bedeutung. Von daher, die Maßnahmen gibt es, ich habe es eben schon ein paar genannt, so Aufstockung, Baulücken schließen, Erweiterungsneubau gibt es natürlich auch. Aber ja, am Ende steht und fällt es natürlich mit dem Zugang der Erschließung. Das liegt immer an der Eigentumsstruktur.
Ihr seid da jetzt sehr ja in einem fachlich-inhaltlichen Thema gewesen. Und beim Hochschultag geht es ja auch darum, diese Vernetzung von Praxis, Verwaltung und Studierenden nochmal zu verstärken oder zu hinterfragen. Inwiefern war das denn ein Thema in Bezug jetzt auf solche Innenentwicklungsprozesse und Projekte?
Ja, da haben wir uns vor allen Dingen heute nochmal dezidiert mit beschäftigt. Also was sind das denn jetzt für Konsequenzen auch für die Hochschullehre? Was fehlt den Studierenden denn beispielsweise dazu? Und da ging es dann ganz praktisch um die Kenntnisse der Instrumente, die es schon gibt. Also so ein bisschen eine Begriffslehre tatsächlich. Innenentwicklungsmaßnahme, städtebauliches Sanierungsgebiet. Es gibt ja bestimmte Instrumente, die noch etwas stiefmütterlich in Teilen angewendet werden, aber allein darüber auch auf Bachelor-Basis schon Wissen zu schaffen, dass es Instrumente gibt und aber gleichzeitig auch die Wirkung. Wie wirkt denn das tatsächlich im Stadtraum und was muss ich dafür berücksichtigen? Und da hat man schon gemerkt, dass an der einen oder anderen Stelle, kommen immer ein bisschen auf den Studiengang drauf an, schon noch Potenzial da ist, da die Lehre auch zu erweitern, insbesondere weil es ja auch immer mehr um den Bestand geht. Und das natürlich was ganz anderes ist, als wenn ich neu planen kann.
Ja, das stimmt.
Mhm. Ich glaube, für dich war das nicht der erste Hochschultag, oder?
Tatsächlich ja.
Doch, okay.
Ja, muss ich gestehen an dieser Stelle.
Und wie hast du es erlebt?
Ja, es war inspirierend. Natürlich auch an manchen Stellen unangenehm, weil man merkt, okay, wir wissen eigentlich schon total viel. Und geht es überhaupt noch darum, dass wir das Wissen austauschen, sondern eher mal umsetzen? Aber ja, diese politischen, diese gesellschaftlichen, doch wirklich sehr harten Bretter, die da zu bohren sind, lässt einen manchmal leider auch so ein bisschen resigniert zurück. Und ich glaube, wir tauschen uns es wurde ja viel auch von Bubbles und Blasen gesprochen, gut aus. Aber man merkt natürlich auch trotzdem immer so die Grenzen dessen, weil man ist ja auch Teil des Systems, man braucht die Politik, man braucht die Fördergelder. Wir haben es auch beim Bürgermeister gehört, es passiert fast nichts mehr ohne Fördergelder. Also es ist ja ein riesiges Konstrukt mittlerweile an Stadtentwicklung im Großen gesprochen, wo es manchmal irgendwie schwerfällt, wo packe ich denn jetzt an, um es irgendwie zu verändern.
Du gehst aber hoffentlich nicht, jetzt sagen wir mal, frustriert daraus, weil die Komplexität der Krisen so vielfältig ist und die Planung so schwierig ist. Also gab es für dich auch so ein Highlight, wo du sagst, das hat mich jetzt auch aufgebaut, was ich gehört habe?
Ja, also mich hat auf einer persönlichen Ebene schon nochmal motiviert, vielleicht auch über diesen Aktivismus nochmal mehr nachzudenken, weil das ist was mich auch sehr umtreibt. Wann fängt man denn eigentlich an, sich auch mal ehrenamtlich zu engagieren, gerade in diesen Zeiten? Aber manchmal der Sprung da rein so ein bisschen auch schwerfällig ist. Man muss natürlich Zeit investieren und alles, aber das nehme ich, glaube ich, mit, da vielleicht nochmal zu prüfen, was kann man machen, auch mit den begrenzten Zeitressourcen, die man hat. Aber ja, wenn ich jetzt, wann dann, ist so ein bisschen vielleicht das, was ich mitnehme und dass es schon auch einen Unterschied macht, auch wenn der nicht immer im unmittelbaren Alltag zu spüren ist, weil Planung natürlich ein riesiges, langes Geschäft ist, aber schon, dass es einen Unterschied macht, ob man mitdenkt, mitredet, mitspricht oder eben nicht.
Ja, und ich glaube, da war der Aufruf heute auch nochmal von Judith Nurmann, mit der wir in der kommenden Folge ja auch nochmal sprechen, sehr klar, ne? Der Aufruf zum sich einbringen, einmischen, mitmachen und einfach was tun.
Ja.
Und ich glaube, das war in verschiedensten Workshops ja auch immer wieder Tenor hier.
Ja, und ich glaube, durch dieses Treffen dieser Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen, Praxis, Forschung, Lehre, kann man das auch noch mal ein bisschen für sich selber identifizieren. Wo sehe ich denn auch meine Rolle vielleicht? Ist es eher in so einer aktivistischen Rolle oder will ich mich doch noch mal mehr in der Forschung inspirieren lassen beziehungsweise da meine Zeit investieren? Dafür ist so ein Format wie der Hochschultag natürlich ganz wertvoll.
Super, vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, liebe Zuhörende, das waren die Eindrücke und auch Erkenntnisse der Teilnehmenden des 9. Hochschultags der Nationalen Stadtentwicklungspolitik aus dem Jahr 2025 hier in Berlin. Wir haben diese eingefangen sowohl von den Studierenden, die dort waren, aber auch von Lehrenden und auch von denen, die den Hochschultag mit organisiert haben und nehmen mit, dass es insgesamt ein sehr positives Echo gibt auf diese Veranstaltung. Denn die einzelnen Erfahrungsberichte und Kurzinterviews zeigen doch, dass der Blick auf das eigene Handeln und Tun und aber auch die Tätigkeiten der Planungspraxis und vor allem aber auch diese Verbindung dazwischen, also den Link herzustellen zwischen Hochschulen und Verwaltung und Planungsbüros wirklich bereichernd und gewinnbringend sein kann.
Daraus schließt sich natürlich logischerweise die Frage an, mit was gehen denn die Organisatoren und Organisatorinnen nach Hause? Deswegen werden wir in der dritten und letzten Folge nämlich mit Mario Trukovic sprechen, dem wissenschaftlichen Sekretär der DASL, und mit der sehr erfrischenden Keynote-Sprecherin des letzten Tages, nämlich Judith Nurmann. Sie ist bei Architects for Future, hat einen sehr frischen Appell von sich gegeben und vor allen Dingen an die Teilnehmenden gerichtet. Und wir werden in der letzten Folge mit den beiden ein Gespräch führen, was sie mitnehmen und wie sie den nächsten Hochschultag gestalten werden. Also viel Spaß beim Zuhören. Wir danken dafür, wünschen entspannte Tage an kühlen Plätzen.
Bis bald.